Es Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man.
Hallo, liebe Leute. Hier ist die Julia vom ABS-Magazin, was ihr jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr auf Radio X hören könnt. Das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Bei uns im Studio ist es heute recht kuschelig mit 7 Leuten zusammen. Wir sind 3 Moderatoren, deren Stimmen ihr kennt. Das ist der Jan, der Andi und meine kleine Persönlichkeit.
Yo.
Sag mal hallo.
Hallöchen.
Und wie immer haben wir auch sehr interessante Themen für euch vorbereitet. Anfangen werden wir die Sendung mit dem TTIP. Als nächstes kommen wir auf das Thema Datenschutz zu sprechen und ganz am Ende geht es um die Behördenschikane, wo eine nette Dame ihre Bürgerinitiative vorstellen wird, die sie gründet. Als Gäste haben wir zum Thema TTIP den Roland Schäfer. Er kommt von der Bürgerinitiative Datenschützer Rhein-Main. Dann haben wir zu Besuch Eva Walter und Otto Gebhardt zum Thema Datensicherung.
Hallo.
Genau, sagt mal hallo.
Hallo.
Sie sind vom Frankfurter Bündnis gegen TTIP. Und ganz am Ende stellen wir euch Elke Schneider vor mit ihrer interessanten Bürgerinitiative.
So, ja, hallo.
Jetzt gebe ich erstmal weiter an Andi.
Genau, das Dankeschön, Jule. Ich habe hier noch ein paar kleine Kurzinformationen, bevor wir noch ein kleines Liedchen einspielen werden. Und zwar gibt es morgen ein kleines Radio Feature von unserem geehrten Kollegen Steven. Er war nämlich am Montag in Kassel. Da gab es den 9. Todestag, also der 6. April 2006 war das, gab es einen Gedenktag von Halit Yozgat, eine der NSU-Opfer. Da gab es mehrere Redebeiträge, einmal von seinem Vater, der Initiative Kolbstraße ist überall und ein Gebet des Kasseler Imams. Und dazu werden wir eine Stunde lang morgen von 14 bis 15 Uhr, da wo eigentlich normalerweise entweder Topics Platz ist oder halt der Wiederholungstermin vom ABS-Magazin, wird da morgen von 14 bis 15 Uhr das ABS-Magazin mit einem Feature laufen von Steven. Da werden wir eine Stunde lang dann was zu dem NSU und dem Gedenktag von Halit Yozgat hören. Des Weiteren gibt es am Freitag, diesen Freitag, den, wenn ich das Datum wüsste,
10.
Dankeschön. Gibt es an diesem
April.
Freitag ja, bei 7 Leuten im Studio weiß man, müsste ja einer wissen, welcher der Freitag ist. So.
Denkt man.
Ja, also an diesem Freitag startet endlich, ist der Auftakt der ABG-Kampagne, die sich nennt Eine Stadt für alle. Wem gehört die ABG? Diese Kampagne wird sich das erste Mal in der Öffentlichkeit präsentieren. Das heißt, am Freitag um 13 Uhr wird es direkt vor der ABG-Zentrale um 13 Uhr geht es los mit einem Infostand. Die ABG-Zentrale befindet sich in der Nidderstraße 7, das heißt da, wo das Europaviertel ist. 13 Uhr geht es los mit einem Infostand. 14 Uhr gibt es dann eine Pressekonferenz mit Pressevertretern und Vertreterinnen aus diesem Bündnis, aus dieser Kampagne. 14.30 Uhr soll es dann weitergehen mit einem Spaziergang ins Gallus. Das heißt, da kann man sich dann auch hinbewegen, wenn man möchte. In dieser Initiative oder in diesem Bündnis oder Kampagne sind verschiedene Vertreterinnen vertreten, sage ich jetzt mal. Ja. Also wie antifaschistische Gruppen aus Frankfurt, aber auch Bürgerinitiative wie die Bockenheim, wie die NBO, die Nordend Bockenheim Ostend Initiative und aber auch das Haus der Kulturen und Einzelpersonen. Also dort, das ist dann am Freitag um 13 Uhr in der Nidderstraße 107 vor der neuen ABG-Zentrale ABG Holding GmbH. So, Dann ein letzter Punkt noch, das ist jetzt nächste Woche, und zwar gab es nämlich letztes Jahr eine Solidaritätsdemonstration in Mainz, und zwar ist das gab es da eine Solidaritätsdemonstration zu der Besetzung der Ohlhau, in der Ohlhauer Straße, da wurde ja eine Schule besetzt und da gab es eine Demonstration in Mainz, die sich solidarisiert hat mit den Besetzerinnen, und aufgrund dessen wurde dann von der Polizei da Personen festgenommen, und da wird jetzt nächste Woche am 15.04. um 9.15 Uhr gibt es eine Hauptverhandlung. Diese wird sein, wenn ich das hier richtig lese, um 9.15 Uhr in der Dieter-von-Isenburg-Straße in Mainz im Gebäude A, Sitzungssaal 209. Das werden wir natürlich alles nochmal auf unserer Internetseite dann veröffentlichen, wenn der Beitrag fertig geschnippelt ist. Und das heißt, genau, das ist eine öffentliche Sitzung, das heißt, jeder kann sich daran beteiligen und dort dieser Sitzung halt beiwohnen in Mainz. Diese Initiative nennt sich auch eine Stadt für... Den Namen finde ich jetzt nicht mehr raus. Sie ist jetzt nämlich gerade nicht mehr. Naja, auf jeden Fall nächste Woche, 15.04. 9.15 Uhr, Hauptverhandlung in Mainz. Und genau, dann sind wir gleich wieder zurück.
Ja, hallo, und wie jeden Mittwoch von 16, 17 Uhr seid ihr hier beim ABS-Magazin bei Radio X. Und wir sind heute zu SIP im Studio, da möchte ich nicht nochmal alle vorstellen. Und zwar geht es heute um TTIP, CETA und wie ist das dritte?
Teaser.
Ich muss immer an Pisa denken, wenn ich Teaser höre.
Ja, ich habe ganz verkehrt.
Und des Weiteren geht es um den gläsernen Bürger, um Datenschutz, also im Prinzip zwei Themen, verwandte Themen. Und am Ende wird nochmal eine Bürgerinitiative vorgestellt werden, die über Behördenwillkür geht. Und falls ihr nicht wisst, was TTIP, CETA oder bilaterale Handelsabkommen sind, wollen wir erstmal da einsteigen, so eine kleine Erklärung, um was es sich da überhaupt handelt. Wenn einer von euch das mal unseren Hörern erklären wollte.
Ja, ich versuch's mal. Also TTIP, CETA und TISA sind sogenannte Freihandelsabkommen, die es schon seit längerem gibt, in anderen Formen, bilateral, multilateral etc. Bei TTIP geht es eben auch darum, dass es vom Umfang, von der Menge her natürlich wahrscheinlich das größte bisher verhandelte Freihandelsabkommen ist. CETA, also nochmal, TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership und wird zwischen den USA und der EU verhandelt. CETA, da geht es um ein Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU, wobei wir das jetzt mal ausblenden wollen, weil CETA eigentlich schon ausverhandelt ist. Da gibt es zwar auch noch Haken und dies und das und jenes, aber wir wollen uns heute mal hauptsächlich auf TTIP konzentrieren. Ein anderes Beispiel ist, was wir nachher beim Thema Bildung ansprechen können, ist das sogenannte TISA. Hier geht es um Dienstleistungsvereinbarungen. Das wird zurzeit verhandelt, da sind die USA, die EU und 19 andere Staaten dran beteiligt. Und da geht es dann meiner persönlichen Einschätzung nach wirklich ans Eingemachte, weil hier geht es um unsere Daseinsvorsorge, sprich Wasserversorgung, öffentlicher Personenverkehr, es geht ums Gesundheitswesen, es geht um Datenschutz und es sind unzählige Felder, die zwar bei TTIP auch betroffen sind, aber TISA geht es ganz speziell um diese Sachen. TTIP, die Befürworter, die das aushandeln, sowohl auf der US-Seite als auch EU-Seite, versprechen Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzzuwachs. Geplant ist das Ganze, das wird abgeleitet daraus, dass eben durch so ein Freihandelsabkommen die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse abgebaut werden. Diese nicht-tarifären Handelshemmnisse sind zum Beispiel Umweltstandards, Arbeitsschutz, das ist Gesundheitswesen, das ist Datenschutz. Tarifäre sind zum Beispiel Zölle, Steuern, Gebühren etc., die es eigentlich zwischen diesen beiden Handelsblöcken im Wesentlichen und im Großen und Ganzen nicht mehr gibt oder sehr gering sind. Und es wird eben versprochen, dass es eben den Handel zwischen diesen beiden Wirtschaftsblöcken, der dann der größte der Welt letztendlich wäre, den Handel ankurbelt, weil es eben auch die Produkte billiger machen soll. Wobei ich mir immer wieder die Frage stelle, was hat die USA das wir in Europa unbedingt brauchen. Andersherum, was hat die EU, was Amerika unbedingt braucht und auf den anderen Seiten noch nicht gibt. Aber das sind jetzt dann so ganz kleinere Details. Mhm. Nach meiner persönlichen Einschätzung geht es eigentlich im Prinzip um was völlig anderes. Es geht um einen Frontalangriff des, Klammer auf, Groß, Klammer zu, Kapitals auf die Demokratie. Das zeigt sich meiner Meinung nach ganz deutlich an diesen sogenannten Investor-Staat-Schiedsverfahren, wo dann eben auch Konzerne, Privatunternehmen jeweilige Staaten verklagen können, wenn in diesen einzelnen Staaten irgendwelche Gesetze bestehen, die zum Beispiel die Gewinnchancen und Möglichkeiten der Unternehmen reduzieren, ganz aushebeln. Es gibt da in den letzten Jahren einige ganz deutliche Beispiele. Am besten von Deutschland ist das Beispiel Vattenfall, der als schwedischer Energiekonzern die Bundesrepublik Deutschland auf rund 4 Milliarden Euro Schadenersatz verklagt wegen dem Atomausstieg. Und Vattenfall selber ja eigentlich auch hier ein Energieanbieter war, aber er als schwedisches Unternehmen kann das machen, während RWE, EnBW und E.ON das nicht können, weil sie eben deutsche Staaten sind. Es gibt das Beispiel, dass Philip Morris Australien verklagt hat, weil die Warnhinweise auf ihren Zigarettenschachteln angebracht haben, worauf Australien eben jetzt entschieden hat, nie mehr an solchen Freihandelsabkommen sich zu beteiligen. Ich möchte jetzt mal das Ganze ein bisschen abkürzen. Im Prinzip, im Großen und Ganzen habt ihr jetzt, wisst ihr jetzt schon, worum es eigentlich geht. Was ja in der Öffentlichkeit immer wieder in letzter Zeit verniedlicht wird von den Befürwortern, ist das Chlorhühnchen. Und finde ich auch bemerkenswert. Übers Hühnchen kann man sich lustig machen. Lebenswichtig sind die Farbe der Blinker an den Autos. Ein Hühnchen war ja ein lebendes Wesen, ein Blinker am Auto, der lebt, zumindest wenn man ihn einschaltet. Was aber in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren eben oder in den letzten Monaten noch fast völlig unbeachtet ist, ist das Thema Bildung. Und da wird die Eva, kann das sicher mehr was dazu sagen wie ich, weil sie die Fachfrau dafür ist.
Ja, also zunächst muss man ja sagen, dass Bildung seit zwei Jahrhunderten ein elementares Menschenrecht ist und TTIP, also die Vorhersagen des Einflusses von TTIP auf Bildung natürlich mit vielen Fragezeichen zu versehen sind, weil die Verhandlungen in weiten Teilen geheim ablaufen. Das heißt, man kann an der Stelle nur spekulieren. Allerdings gibt es eine Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Fraktion der Linken, welche Einflüsse TTIP haben könnten. Und dann haben die gesagt, ich zitiere jetzt mal, das Angebot privater Bildungsanbieter in Deutschland wird sich wahrscheinlich durch TTIP erhöhen. Und jetzt kann man überlegen, was das bedeutet. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Bildung vielmehr noch als jetzt schon als Investition betrachtet wird, dass es sehr viel mehr private Bildungsanbieter geben wird, die dann auch kostenpflichtig sind. Also wenn man sich jetzt nochmal an die Studiengebühr-Demonstrationen erinnern mag, dann war das nur so ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommt, wenn wir über TTIP sprechen, weil private Bildungsanbieter natürlich nach Profit Maximen handeln müssen und nicht mehr das Gemeinwohl im Auge haben können oder müssen. Das heißt, es wird mehr private Hochschulen und Schulen geben. Der Einfluss der Lobbyisten auf Schulen, auf Kitas wird zunehmen. Also ich habe mal so ein Szenario gemalt, das sieht so aus, man bringt sein Kind morgens in die Kita und dann ist die Cafeteria in der Kita von McDonald's bewirtschaftet. Das klingt jetzt für uns sehr futuristisch, aber wenn diese Ökonomisierung aller Lebensbereiche zuschlägt, was ja durch TTIP und die anderen Freihandelsabkommen vorangetrieben werden soll, ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was möglicherweise kommen wird. Wobei, wie gesagt, mit Fragezeichen versehen, weil die Verhandlungen ja alles andere als transparent laufen. Ein weiterer Punkt betrifft die Forschung. Es ist ja jetzt schon so, dass Forschung sehr stark von ökonomischen Interessen geleitet wird. Und das ist deshalb problematisch, weil Forschung und Wirtschaft inkompatible Interessen vertreten. Forschung will ja zunächst mal Wissen vermehren. An den Hochschulen soll Bildung maximiert werden, möglichst Bildung für alle. Und Wirtschaft hat zum Ziel, Rendite und Kapital zu vermehren. Das heißt, wenn diese beiden Ziele aufeinander prallen, dann kann man sich fragen, wer den kürzeren zieht. Das überlasse ich jetzt mal euch hier in der Runde, darüber zu spekulieren. Aber es ist ganz klar, dass das inkompatible Ziele sind. Also das zum Thema TTIP. TTIP ganz kurz. Noch gefährlicher für die Bildung ist allerdings TISA. Das hat der Otto eben schon mal angedeutet. Das ist das Trade in Service Agreement. Das ist das...
Ja, Dienstleistungen dann.
Bitte?
Dienstleistungen
dann. Genau, da geht es um Dienstleistungen. Da sind auch noch viel mehr Länder beteiligt. Die EU und USA, Kanada, Australien. Und die treffen sich in der australischen Botschaft in Genf, ganz geheim, seit 2013 und kaspern aus, was hier im Dienstleistungssektor alles liberalisiert werden soll.
Seit 2 Jahren findet das statt und ist erst letztens rausgekommen? Oder
nee, ist das man weiß es schon länger, aber man weiß kaum, was da drin steht.
Ja, das ist wie bei TTIP genauso. Das läuft ja auch schon seit Anfang 2013 und wurde eigentlich erst letztes Jahr, Anfang, Mitte letztes Jahr kam das dann hoch, so langsam.
So, das bröckelt so raus, die Information. Und das Einzige, was man weiß, dass im Prinzip alle Dienstleistungen, auch alle Aspekte der öffentlichen Daseinsvorsorge betroffen werden können. Also zum Beispiel Recht auf Wasser, Recht auf Bildung, Gesundheitsvorsorge. Also alle eure Themen hier, ABS, können im Prinzip...
Alle Lebensbereiche, wie Sie ja vorher gesagt hatten.
Ne? Genau.
Ja, es geht um unsere Daseinsvorsorge im Endeffekt.
Können von TISA betroffen werden. Ausgenommen eine Negativliste. Also das wird sehr stark verhandelt und auf einer Negativliste wird festgehalten, welche Bereiche nicht kommerzialisiert werden sollen. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, wie stark die Interessen da sind, was auf diese Negativliste kommt oder auch nicht. Das Problem, selbst wenn man sagen würde, das ist noch in Ordnung, ein Problem ist, dass was nicht auf der Negativliste jetzt festgehalten wird, könnte in Zukunft immer privatisiert werden. Und problematisch daran ist, dass wir ja überhaupt nicht wissen, welche Entwicklungen in der Welt passieren werden. Also keiner hätte gedacht vor 20 Jahren, dass heute jeder mit dem Telefon am Ohr in der Stadt rumläuft. Das Internet möglicherweise ein Recht ist, das für alle Leute durchgesetzt werden soll. Das heißt, diese ganzen neuen Entwicklungen, die dann automatisch nicht auf der Negativliste stehen können, können privatisiert werden.
Ich habe mal eine Frage dazu, weil wenn ich mir vorstelle, Negativliste, da kann nicht sowas draufstehen wie Gesundheitssystem. Ja, viel zu allgemein wäre ein Riesenmarkt, der wegfallen würde. Also müssen es ja ganz detaillierte Geschichten sein. Genau. Was weiß ich, Herzbehandlung bei fällt weg.
Ja,
oder frühkindliche Bildung von bis fällt weg. Also müssen ja ganz spezielle Geschichten sein. Und gibt es da schon irgendwelche Beispiele auf dieser Negativliste? Ist schon irgendwas bekannt? Irgendein Satz, irgendeine Formulierung, die vielleicht schon nicht...
Nee, ist mir nicht bekannt. Das Einzige, was grundsätzlich ausgenommen ist, sind Dienstleistungen, die nicht kommerziellen Zwecken dienen oder für die keine kommerziellen Dienstleister in Konkurrenz stehen. Das ist bei uns die Polizei und der Justizvollzug. Ansonsten können prinzipiell alle noch verhandelt werden. Die können alle auf die Negativliste kommen oder auch wieder runter. Also ich weiß jetzt kein Beispiel.
Und Militär ist auch schon gefallen.
Militär ist...
Also die Franzosen haben es geschafft, den Kulturbereich rauszunehmen. Die haben gesagt, den wird nicht verhandelt bei uns. Aber ich wollte noch mal kurz zu dieser Bildungsgeschichte auch noch was sagen. Die Eva hat ja jetzt von Kitas, allgemeinbildenden Schulen, Hochschulen gesprochen. Was natürlich auch bei uns ein ganz, ganz weites Feld ist, ist die Weiterbildung, Erwachsenenbildung etc. Ich meine, natürlich, es gibt wie die Volkshochschulen zum Beispiel oder katholische Bildungsträger. Da gab es vor kurzem ein Interview auf dem Deutschlandfunk mit einem von diesem katholischen Bildungsträger. In Deutschland natürlich nicht so wichtig, aber Alphabetisierungsunterrichte, die könnten dann beklagt werden, weil die natürlich nur machbar sind, wenn sie vom staatlicher Seite subventioniert werden. Und solche Subventionen wären eben für Privatanbieter ein Hemmnis, sprich das mindert die Chancen auf Gewinne oder reduziert den Gewinne. Also diese ganzen Volkshochschulkurse zum Beispiel, die könnten nur unter Umständen sich viele Leute nicht mehr leisten.
Ja, ein weiteres Problem direkt anschließend zu dem, was Otto gerade sagte, ist, dass wenn die Freihandelsabkommen tatsächlich in Kraft treten würden, ausländische Anbieter gleichgestellt werden müssten mit unseren staatlichen Anbietern. Das heißt zum Beispiel, die Volkshochschule müsste dann konkurrieren mit anderen ausländischen Bildungseinrichtungen und die würden genauso unterstützt werden. Das heißt, der Staat müsste genauso ausländische Bildungsanbieter unterstützen, finanziell gleichstellen. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil wir haben ja, wie wir alle wissen, nur begrenzt Geld.
Man merkt ja auch, es geht um globale Märkte. Gell? Ich meine, Roland, du wolltest ja auch...
Ja, ich wollte mal ein bisschen was zu den Mechanismen sagen, denn wir haben ja, es ist das hübsche Beispiel gefallen, McDonald's an den Schulen zur Ernährungsversorgung. Natürlich hat ein Schuldirektor und ein Schuldezernent der Kommune die Freiheit zu sagen, das wollen wir nicht. Und dann hat McDonald's das Recht, vor dem Schiedsgericht zu klagen und sagen, wir haben hier eine Investitionssperre bekommen, das kostet uns im Jahr so und so viele Millionen und die Bundesrepublik Deutschland muss das dann ausgleichen oder die Europäische Union muss das dann ausgleichen.
Was der Bürgermeister irgendwo oder die Kommune irgendwo entschieden hat.
Ich möchte ein Datenschutzbeispiel nennen. Wir haben ein großes Problem, Auskünfte, dass Bürger Auskünfte bekommen von dem bekannten Unternehmen Facebook. Einem österreichischen Studenten ist das einmal gelungen, aber das war so aufwendig, dass Facebook gesagt hat, das machen wir nicht weiter. Das ist eine konkrete Verletzung deutschen und europäischen Datenschutzrechtes. Und Facebook wird dementsprechend demnächst auch da verurteilt werden. Das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ist schon anhängig. Wir haben eine europäische Datenschutzgrundverordnung im Gesetzgebungsverfahren vor der und das, die sieht vor, dass Bußgelder bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens umfassen können. Facebook wird geschätzt auf 50 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das Bußgeld, das eine deutsche Datenschutzaufsichtsbehörde gegen Facebook verhängen könnte, wäre 1 Milliarde US-Dollar.
Das heißt ja, dass umso größer der Konzern, umso größer die Macht, weil über Umsatz wird die Schadenssumme berechnen.
Juhu. Genau. Angenommen, das passiert und jetzt haben wir TTIP, dann holt sich Facebook das Geld zurück von der Europäischen Union und sagt, sperrt unsere Investitionen hier in diesem Land und das ist eine Verletzung und es wird in geheimen Gerichtsverfahren entsprechend mit Europa wieder verhandelt, verurteilt, das entsprechend wieder zu kompensieren. Also sämtliche Strukturen, die Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz, Lebensmittelschutz, Datenschutz gewährleisten, werden ausgehöhlt durch dieses TTIP.
Ich meine, das geht ja eigentlich noch viel weiter als jetzt mit diesem Schiedsgerichtsverfahren. Es gibt ja diese sogenannte regulatorische Kooperation. Da werden dann Konzernvertreter quasi in die Gesetzgebungsverfahren mit eingebunden.
Regulatorische Kooperation.
Ja, genau. Also das bedeutet, dass die eben gefragt werden, wir wollen dieses oder jenes Gesetz in der oder jener Form erarbeiten, verabschieden und so weiter. Und dann können die ihre Vorschläge einbringen, wie diese Gesetze formuliert werden könnten oder sollten, damit sie ihre Wirtschaftsinteressen nicht berühren. Das heißt, es ist das, was ich vorher sagte mit dem Angriff auf die Demokratie. Das entmachtet natürlich die Parlamente und letztendlich uns. Wir wählen, das sind ja unsere gewählten Vertreter. Das gehört natürlich ganz wichtig noch mit dazu. Und wolltest du da noch, Eva?
Ja, ein weiterer Aspekt davon ist insbesondere bei TISA die sogenannte Stillstands- oder Ratchet-Klausel. Das ist so die, von der anderen Seite werden die TISA-Beschlüsse eingefroren. Das bedeutet nämlich, wenn man zum Beispiel, wenn eine neue Regierung in Kraft tritt, weil wir die gewählt haben, dann können die nicht einfach die TISA-Bestimmung wieder ändern, sondern die sind sozusagen eingefahren, die sind eingerastet, Ratchet-Klausel, und können nicht mehr umgestürzt werden. Zum Beispiel, wir wissen ja, in Berlin war ein Teil des Wassers privatisiert, dann haben die Bürger sich gewehrt, die Wasserversorgung wurde wieder in öffentliche Hand gelegt. So eine Rückführung könnte mit TISA nicht mehr auftreten. Das heißt, wenn die einmal sozusagen privatisiert sind, kann man das nicht mehr zurückführen.
Ich habe nur mal gehört, es gibt ein europäisches Weißbuch zur Liberalisierung. Ich weiß nicht, wie es nochmal genau heißt. Aber da drin ist auch gesetzlich festgelegt worden, dass jegliche Liberalisierungsschritte, die einmal getätigt worden sind, nicht mehr zurückgenommen werden dürfen. Und das betrifft ja eigentlich alles. Ja, genau. Also jetzt nicht nur so TTIP, CETA und etc., sondern eigentlich jegliche Liberalisierung einmal gemacht, darf nicht mehr zurückgenommen werden. Das ist ja eigentlich die Gefahr, die wir gegenüberstehen.
Das ist richtig, ich wollte noch mal kurz was, bevor wir nachher auf diesen Aktionstag da eingehen, noch mal kurz was sagen zu der Transparenz. Es wurde ja immer kritisiert, dass diese Verhandlungen intransparent werden, hinter verschlossenen Türen stattfinden. Die EU hat ja dann hoch und heilig versprochen, sie wird es jetzt transparenter gestalten. Fakt ist, dass sie eben nur das transparent machen, was über irgendwelche Leaks dann sowieso in die Öffentlichkeit schon gekommen ist. Und was ganz bezeichnend ist, was jetzt erst dieser Tage passiert ist, die EU-Kommission musste Angaben auf ihrer Internetseite berichtigen, rausstreichen, die ganz massiv auf eine Recherche von Foodwatch, das ist diese britische Bürgerinitiative, NGO, genau, danke, die das da eigentlich dazu gebracht, herausgebracht hat, und was auch dann die, dem BDI, dem Bund Deutsche Industrie und die Automobilindustrie, den Verband Deutscher Automobilhersteller gezwungen hat, ihre Angaben zu ändern. Da war angegeben, dass eben ein Zuwachs für einen Vier-Personen-Haushalt in Höhe von 545 Euro jährlich erfolgen soll. Jetzt hat sich dann eben herausgestellt, dass es laut den Institutsangaben bis 2027 eben passieren wird und nicht jährlich. Genauso dieser Betrag mit 119 Milliarden, die in der EU an Wirtschaftswachstum hinzukämen jährlich, hat sich auch herausgestellt, dass es sich um denselben Zeitraum, also bis 2027, so errechnen soll. Inzwischen steht auf der Internetseite von der EU-Kommission ein Wachstum von 0,5%, nur noch so allgemein formuliert. Mir ist da dazu eingefallen, in der letzten Sendung von Die Anstalt, ich weiß nicht, manche werden es vielleicht kennen, diese Satire-Sendung, die da im ZDF immer kommt, da gab es so eine Museumsführung, wo auf der einen Seite der Zeus stand und auf der anderen Seite jetzt kommt's, die schwäbische Hausfrau. Und da hat dann einer von den Besuchern den Führer da gefragt, worauf die das, also da ging es auch um Wirtschaftswachstum in anderen Zusammenhängen, woraus sich das ableitet, ob das das Orakel von Delphi wäre. Dann sagte dieser von Wagner, der da diesen Museumsführer spielte, nein, solche exakte Instrumente hatten sie damals nicht mehr. Es waren Wirtschaftsinstitute. So viel zu diesem Thema.
Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein mit diesem hochversprochenen Wachstum, was so dem Bürger so das Honig ums Mäulchen schmieren soll, damit ja alle für TTIP sind. Kann mich noch dran erinnern, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema abweicht, als wir hier in Frankfurt die Diskussion hatten um die Erweiterung des Flughafens, um die neue Landebahn, wo doch so schrecklich viele Arbeitsplätze versprochen worden sind. Und na gut, inzwischen haben wir die Landebahn und sind ganz wenig Arbeitsplätze nur entstanden.
Wollen wir, ja.
Ich hätte noch kurz eine Frage. Wir haben ja gerade so schön zu hören bekommen, dass wir es quasi mit einer neuen Form von Lobbyismus zu tun haben, in dem Konzerne auch bei der Vertragsregelung von TTIP mitreden und dass Liberalisierungen nicht mehr rückgängig gemacht werden könnten von neuen Regierungen. Ist es denn von der anderen Seite aus auch so? Also wenn eine neue Konzernspitze implementiert werden würde, könnten die wiederum die Sachen abändern und rückgängig machen, oder ist das nur eine einseitige Geschichte?
Also ich würde eher mal vermuten, nein, weil diese Verhandlungen sind ja staatliche Verhandlungen. Die Konzerne agieren natürlich eher im Hintergrund. Inwiefern das dann natürlich inoffiziell abläuft, da kann man nur wild drüber spekulieren. Das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang eigentlich weniger machen. Ich will es nicht ganz ausschließen, aber kann man eigentlich schwerlich vorstellen. Aber vielleicht bin ich dazu blauäugig noch. Keine Ahnung.
Und zu diesem ganzen Hintergrund gibt es ja am 18. April soll es ja diesen Aktionstag geben. Der ist ja wohl irgendwie europaweit, so wie ich das verstanden habe. Und das Frankfurter Bündnis gegen TTIP hat sich da gefunden, um auch an diesem Tag was zu machen. Erzähl doch mal.
Genau, also erst vielleicht zu dem Frankfurter Bündnis. Das wurde im Herbst 2014 von TTIP-Kritikerinnen und Kritikern gegründet. Und mittlerweile sind wir eine recht bunte und auch politisch sehr breit aufgestellte Gruppe. Da ist Attac Frankfurt dabei, Greenpeace ist dabei, der DGB Frankfurt, die Konsumrevolution, die AK Fluglärm Umwelt und die BI gegen Flughafenausbau, die Friedens- und Zukunftswerkstatt und Vertreter der Kirchen und auch Einzelpersonen.
Und Parteien.
Genau, wir werden auch unterstützt von den Grünen, den Linken und den Piraten in Frankfurt.
Es war auch schon mal jemand von der SPD bei uns.
Genau, es hat sich auch schon jemand von der SPD mal zu uns getraut. Ja. Und das ist eben auch eine sehr schöne Sache, weil wir versuchen auf breiter Front gegen TTIP zu kämpfen. Und in diesem Sinne sind wir auch aktiv am 18.04. Da ist der globale Aktionstag gegen TTIP.
Darf ich da kurz den Hintergrund dazu sagen, zu diesem 18.04., bevor man nochmal genau auf den Termin eingeht? Also es geht um eine sogenannte selbstorganisierte EBI. EBI steht für Europäische Bürgerinitiative. Wobei dieser Begriff Bürgerinitiative in dem Zusammenhang irreführend ist. Es ist nicht in der Form eine Bürgerinitiative, wie wir es hier kennen, sondern es geht eben darum, dass ein Antrag gestellt wird an die EU-Kommission, dass sie sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen muss. Die EBI hatte das gemacht, hatte diesen Antrag gestellt und die EU-Kommission hat es abgelehnt mit der Begründung, dass die Verhandlungsmandate zu TTIP, CETA und TISA keine Rechtsakte seien, sondern eben interne Vorbereitungsakte zwischen EU-Organen und die Kommission könne keine interne Vorbereitungsakte, Ratifizierungsvorschläge machen. Daraufhin hat das Bündnis, das jetzt inzwischen europaweit von rund 350 Organisationen getragen wird, im Oktober letztes Jahr diese selbstorganisierte EBI gestartet. Das heißt, es werden Unterschriften gesammelt, die müssen innerhalb von einem Jahr, das ist die offizielle Variante, innerhalb von einem Jahr in 7 Mitgliedstaaten mindestens 1 Million Unterschriften gesammelt werden, wobei es für jeweilige einzelne Länder bestimmte Quoren gibt, die sich aus der Anzahl der Abgeordneten im EU-Parlament errechnet. Diese selbstorganisierte EBI hat inzwischen nach, sagen wir mal, knapp einem halben Jahr etwas mehr wie 1,6 Millionen Unterschriften gesammelt. Inzwischen in 11 Mitgliedstaaten sind die Quoren erreicht. Ich sage nur mal kurz, wie das für Deutschland ist. Also bei Deutschland sind nötig 72.000, das errechnet sich, wie gesagt, aus der Anzahl der Abgeordneten, gesammelt sind inzwischen in Deutschland 977.000. Wir haben diese Quote zu 1.356% ja erfüllt. Wobei mit Deutschland natürlich schon absoluter Spitzenreiter ist, das muss man
das
schon sagen.
Das sind nicht nur Wachstumszahlen.
Ja, genau. Endlich mal kein Orakel von der.
Das ist mein Stichwort, Wachstumszahlen. Als Bündnis freuen wir uns natürlich, wenn wir noch wachsen würden, also wenn noch mehr Frankfurter Bürgerinnen und Bürger oder auch Verbände und Organisationen, unserem Bündnis beitreten würden. Wir können noch viele aktive Mitstreiterinnen und Mitstreiter gebrauchen. Zu dem Aktionstag am 18.04. möchte ich kurz sagen, das findet statt ab 14 Uhr am Eisernen Steg in Frankfurt. Das wird eine bunte Sache, da kann die ganze Familie kommen. Wir haben ein sehr schönes Kulturprogramm. Es wird Musik geben, es wird Ansprachen geben, es wird was getanzt werden.
Wir springen ins kalte Wasser, TTIP.
Es wird ein paar Überraschungen geben und viele Infostände zum Thema TTIP, CETA und TISA. Also es ist so ein wirklich ganz buntes Programm, wo man bei schönem Wetter die eine oder andere Stunde am Eisernen Steg mit uns verbringen kann. Und ich möchte die Frankfurter einladen, doch an dem 18.04. zu uns zu kommen. Und mit uns Frankfurterinnen und mit uns gegen die Freihandelsabkommen zu demonstrieren.
Wie kann man denn ansonsten mit euch am besten in Verbindung treten, an sich mit dem Frankfurter Bündnis?
Wir haben eine Homepage, dessen Adresse ich jetzt nicht auswendig weiß, aber ablesen kann. Die heißt nämlich, da steht sie drin, die Frankfurter Adresse heißt www.frankfurt-gegen-ttip.de. Ich lese es nochmal vor. www.frankfurt-gegen-ttip.de. Da sind immer die neuesten Informationen drauf und da wird auch auf diesen 18.04. nochmal hingewiesen.
Und ihr könnt aber auf www.unfairhandelbar, also fair wie faul, Faulspiel, unfairhandelbar.de auch per Internet unterschreiben, diese Europäische Bürgerinitiative.
Ja. ABS, das Antiplogiersystem gegen schlechte Nachrichten und Sendungen, sondern nur für gute und qualitative interagierendes Radio, sage ich mal. ABS Magazin ist auch im Internet zu finden, absmagazin.de. Kann man jede Sendung, die bisher gelaufen ist, nachhören. Die Seite befindet sich auch momentan gerade ein bisschen im Umbau. Das heißt, ihr findet jetzt einen neuen Player, mit dem man auch vor- und zurückklicken kann und einzelne Punkte in diesem Clip anwählen kann. absmagazin.de. Zudem noch morgen das Future Feature von unserem Kollegen Steven von 14 bis 15 Uhr über den NSU-Komplex. Er war in Kassel und wird über den Gedenktag in Kassel berichten. Alit Jotzka wurde am 6. April dort ermordet und da gab es am Montag einen Gedenktag. Er wird davon berichten.
Ja, da langsam das Ende unserer Sendung naht und das Thema TTIP den größten Teil unserer Zeit verbraucht hat, möchte ich als nächstes unseren Gast Roland Schäfer von den Datenschützern Rhein-Main zu Wort kommen lassen. Die Bürgerinitiative veranstaltet nämlich auch eine interessante Demonstration. Freiheit stirbt mit Sicherheit, und dazu und zu dem Themenbereich wird er uns jetzt noch mehr erzählen.
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Die Datenschützer Rhein-Main haben sich vor 2,5 Jahren gegründet, haben festgestellt, dass in sehr vielen Themenbereichen Datenschutzverletzungen begangen werden und niemand eigentlich Hallo schreit und sagt, was ist jetzt hier eigentlich los? Wir haben uns sehr stark bemüht, zum Beispiel bei dem Thema Videoüberwachung in der Stadt Frankfurt. Geschäfte, vor allen Dingen private, ganz wenig, aber zuweilen auch ein paar Behörden, machen Videoüberwachung, die in den Straßenraum, den Bürgersteig und Straßenraum hinein ragen, und das ist gesetzlich verboten. Da kann man sogar ein dickes Bußgeld dafür bekommen. Das heißt aber, dass viele Geschäfte erstmal nicht wissen oder sie einfach ignorieren. Und wir haben in einem Zeitraum von 1,5 Jahren 369 Verstöße nur in dem Stadtgebiet von Frankfurt am Main gesammelt, aufgelistet und dem hessischen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung gestellt. Der hat inzwischen 30 davon in einem Zeitraum von einem Dreivierteljahr abgearbeitet. Die Geschäftsinhaber mussten die Kamera entweder demontieren oder sie mussten sie von der Richtung her neu ausrichten. Am schönsten ist das Beispiel die alte Oper. Also wer bei der alten Oper mal vorbeigeht, da haben die Domkameras ein Kondom bekommen. Denn dort musste auch die Ausrichtung so sein, dass der Platz vor dem auf dem Opernplatz nicht weiter überwacht wird. Das ist nicht nur datenschutzrelevant, das ist auch relevant für eine sichere und ruhige Versammlungsfreiheit, das ist auch ein Grundrecht in unserer Verfassung ist.
Also, ich kann es kurz vorsichtig sagen. Ist doch wirklich so, dass Kameras im öffentlichen Raum nicht dazu führen, dass es weniger Verbrechen etc. pp. Gibt? Also die ganzen Begründungen, die herangeführt werden, oder dass man besser Strafverfolgung wie sind da die Erfahrungen eigentlich so mit Kameras?
Also das ist sehr schön. Es ist bekannt, dass Kameras im öffentlichen Raum, es gibt ja auch von der Polizei betriebene Kameras, die jetzt nicht von Privaten betrieben werden und die natürlich dann auch öffentlichen Raum überwachen dürfen. Zum Beispiel an der Konstablerwache stehen drei solche Kameras, auch als Domkamera. Man behauptet, seither ist es ganz drastisch mit dem Drogenhandel dort zurückgegangen. Tatsächlich gibt es nur einen Verdrängungswettbewerb. Also der Drogenhandel findet dann stärker in den Nebenstraßen statt. Außerdem, ich habe mal ein nettes Interview im Hessischen Rundfunk geführt, und da kam auf der Straße gerade jemand vorbei vom Ordnungsamt. Und der hat die Journalistin vom Hessischen Rundfunk und dieser vom Ordnungsamt, die kannten sich ganz gut. Und da hat dieser Mensch vom Ordnungsamt gesagt, es gab mal eine Zeit, wo systematisch Razzien auf der Konstablerwache gemacht wurden. Diese Drogenszene entsprechend verdrängt haben. Und das so etwas ist viel effektiver als die Videoüberwachung. Das war zeitgleich, wo die Videoüberwachung da entsprechend etabliert wurde, sodass heute keiner mehr statistisch genau sagen kann, Ursache und Wirkung ist. Aber ich glaube nicht so recht. Es gibt noch andere Studien, auch in Großbritannien, die nachweisen, dass die Kriminalitätsintensität nicht verändert wird, sondern nur verlagert wird. Das ist noch zum Thema Videoüberwachung. Also ich finde es auch ein Skandal, dass der hessische Datenschutzbeauftragte insofern so langsam ist mit seinem Abarbeiten dieser Verletzungen. Nach der derzeitigen Berechnung müssen wir in 5 Jahren noch damit rechnen, dass Rechtsverletzungen, die auf dieser 369 Kameraliste steht, noch nicht abgearbeitet sind.
Kleine Frage am Rande, also dieser hessische Datenschützer, wie viele Leute hat er eigentlich für sich arbeiten?
Der hat 45 Leute als Personal.
Oh, ist doch
drei Leute davon sind für den Thema Videoüberwachung zuständig. Zwei davon für den nicht öffentliche Videoüberwachung, einer für den Videoüberwachung durch öffentliche Stellen. Und die beiden, die aber für die Videoüberwachung zuständig sind, sind zum Beispiel auch für das SAP-System der gesamten hessischen Verwaltung als Überwachungsmenschen zuständig. Das heißt, sie haben so viele Einzelaufgaben, dass sie vom Volumen her das nicht abarbeiten können. Es ist also nicht Schuld dieser einzelnen Beamten, dass wir hier keinen Fortschritt haben, sondern es ist die gesamte Besetzung des hessischen Datenschutzbeauftragten. Was uns auch veranlasst hat, als die Datenschützer Rhein-Main vor einem Dreivierteljahr eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission einzuleiten. Denn Bundesrepublik Deutschland ist schon mal verurteilt worden, dass die Datenschutzbeauftragten im nicht öffentlichen Bereich in Deutschland nicht ausreichend unabhängig sind, weil sie zum Beispiel auch nicht ausreichend besetzt sind. Und diese Beschwerde bei der Europäischen Kommission läuft.
Ist das auch die Begründung, warum ein Punkt bei eurer Demonstration ist, dass ihr zur Schaffung unabhängiger Datenschutzbüros in allen Kommunen aufruft?
Das ist auch ein Grund. Also wir haben relativ früh, als wir uns benannt haben, die Datenschützer Rhein-Main, ein Frankfurter Datenschutzbüro als Amt der Stadt Frankfurt gefordert, weil wir erstens festgestellt haben, der behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadt Frankfurt ist völlig ausgelastet mit seinen Beschäftigten. Der kann sich um die Bürger so im großen Stil nicht wirklich kümmern. Und zweitens haben wir festgestellt, dass es doch eine Zumutung ist. Also ich gehe einkaufen bei Aldi oder Lidl und finde in der Innenstadt eine Taschenkontrolle. Diese Taschenkontrolle ist rechtswidrig. Ich empöre mich darüber. Aber was jetzt passiert ist, ich muss mich hinsetzen, nach zu Hause einen Brief schreiben. Das ist ein Medienbruch. Ich sage, ein Frankfurter Datenschutzbüro, da würden die Leute einfach vorstellig werden. Das Datenschutzbüro würde diese Beschwerde verschriftlichen und gleich an die zuständige Datenschutzaufsicht schicken. Außerdem könnte so ein Datenschutzbüro Aufklärungsarbeit leisten, könnte an die Schulen gehen, könnte Initiativen gründen, die die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Datenschutz verbessert. Denn das Thema Datenschutz ist leider noch sehr unterbelichtet in der öffentlichen Diskussion. Das zweite Thema, was ich die Datenschützer Rhein-Main auf die Fahnen geschrieben haben und relativ intensiv beschäftigt, ist das Thema elektronische Gesundheitskarte. Das geht von Leuten, die einfach nur sagen, ich schicke da kein Foto hin und schauen mal, was passiert, bis Leuten, die sagen, dahinter steckt eine Funktionalität, die heute zwar die elektronische Gesundheitskarte noch nicht leisten kann, weil die Technik das noch nicht hergibt, und morgen soll die Technik das hergeben, dann soll die Funktionalität, zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, ein elektronisches Rezept, eine elektronische Notfallkarte, auf freiwilliger Basis gewährleistet werden. Und wenn dann die Bürger nicht richtig mitziehen, vielleicht übermorgen schon zur gesetzlichen Pflicht werden, sodass der Bürger überhaupt keine Wahl mehr hat. Und wie schnell sich Gesetze ändern, merken wir derzeit. Leute, die keine elektronische Gesundheitskarte haben, diese gezielt verweigern, die sollen nach dem neuen E-Health-Gesetz von unserem Bundesgesundheitsminister Kröhe in Zukunft eine Strafzahlung bekommen. Jedes Mal, wenn sie einen Behandlungsnachweis von ihrer Kasse fordern, sollen sie 5 € extra zahlen für diesen Behandlungsnachweis. Nur damit der Arzt weiß, es besteht tatsächlich auch ein Versicherungsverhältnis und er kann loslegen. Das ist ein zweites großes Thema, weil jedes Mal zum Jahreswechsel viele Bürger verunsichert wurden. Ab jetzt geht überhaupt nichts mehr ohne elektronische Gesundheitskarte. Tatsächlich gibt es Verträge zwischen den Vereinigungen der Krankenkassen und den Vereinigungen der Ärzte, dass es neben der elektronischen Gesundheitskarte auch ein schriftlicher Behandlungsnachweis ausreichen kann, ein schriftlicher Versichertennachweis ausreichen kann, dass die Behandlung fortgesetzt werden kann. Bitte schön.
Aber das heißt, es ist auch dann möglich, dass man dann nicht unbedingt diese elektronische Gesundheitskarte braucht, sondern man kann auch alternativweise mit einem Nachweis von der Krankenkasse trotzdem behandelt werden.
Und also da gibt es Verträge, auf die man sich berufen kann, und das ist möglich. Das soll eingegrenzt werden. Wie gesagt, das E-Health-Gesetz versucht das sehr stark einzugrenzen. Das ist aber noch im Entwurfsstadium und wir hoffen, dass es nicht durchkommt.
Ja, und dann gibt es ja die Demonstration am 30. Mai. Erzähl doch mal darüber.
Ja, am 30. Mai rufen wir in einem Bündnis mit verschiedenen anderen Gruppen auf, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Das heißt, je mehr Sicherheit wir fordern, umso stärker werden wohl unsere Freiheitsrechte eingegrenzt werden. So ist jedenfalls die Denke derer, die das Thema Sicherheit allzu stark propagieren. Wir wollen weniger Abhörung, weniger Überwachung auf Straßen und Plätzen und wir wollen eine Beibehaltung von anonymisiertem Bargeld und Bereitstellung von anonymisierten bargeldlosen Zahlungssystemen. Und wir sagen Nein zur Vorratsdatenspeicherung, auch wenn dieser Zombie immer wieder aus dem Grab geholt wird. Es gibt schon alle möglichen Gerichte auf nationaler und europäischer Ebene. Zuletzt das Verfassungsgericht in Bulgarien haben die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt. Und trotzdem will unser Innenminister und zahlreiche Landesinnenminister dieses Thema wieder fortgelten lassen. Dann gibt es noch so ein Thema lebenslang geltende Personenkennziffern, zum Beispiel die Steuer-ID, wo Menschen von der Geburt bis zum Tod mit dem gleichen Nummer verdatet werden. Das finden wir auch sehr unerträglich. Da läuft eine Verfassungsbeschwerde durch die Unhumanistische Union. Bitte schön.
Ja, uns rennt leider doch die Zeit davon, damit wir noch das letzte Thema abklappern können. Dann erzähl doch noch mal ganz kurz, habt ihr irgendwie eine Internetseite? Wie kann man sich mit euch in Kontakt treten? Und erzähl doch noch mal ganz kurz die Eckdaten von der Demonstration.
Die Eckdaten von der Demonstration: Wir treffen uns am Samstag, den 30. Mai um 13 Uhr am Wiesenhüttenplatz, laufen dann durch die Innenstadt und wollen enden am Opernplatz. Wie gesagt, am Opernplatz haben wir im Thema Videoüberwachung die besten Erfolge erzielt. Deswegen müssen wir uns auch dort am Schluss versammeln. Das sind so die Eckdaten für die Demonstration selbst. Und unsere Internetadresse ist ddrm, die Datenschützer Rhein-Main, ddrm.de.
Genau, und jetzt haben wir noch die Elke Schneider.
Genau, dann kommen wir zu unserer letzten interessanten Besucherin, die gerne ihre Bürgerinitiative gegen Behördenschikane vorstellen möchte. Hallo Elke.
Ja, hallo nochmal. Ich hatte schon mal die Möglichkeit gehabt, im August vergangenen Jahres ungefähr muss es gewesen sein, auch hier in der ABS-Redaktion, die Problematik fehlende Inklusion, fehlende Möglichkeiten für Schwerbehinderte, eine Arbeit zu finden. Und hatte damals schon so kurz die Schwierigkeiten gehabt. Ich hatte damals die sogenannte Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben gemacht. Und die Schwierigkeiten, die sich mit der Sozialbürokratie daraus ergibt, da kann ich im Prinzip jetzt leider nahtlos dran anknüpfen, weil das geht für mich quasi so weiter, wie es theoretisch nicht wirklich aufgehört hat. Ich habe momentan die Situation, ich bin krankgeschrieben, mein Krankengeld läuft demnächst aus. Das heißt, ich muss wieder ganz, ganz neu mein Arbeitslosengeld beantragen. Und wenn ich Pech habe, ich musste jetzt auch noch mal zum ärztlichen Dienst, wenn ich Pech habe, wird es im Prinzip darauf hinauslaufen, dass ich kein Arbeitslosengeld mehr bekomme, weil ich stehe ja dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Und es gibt noch den sogenannten Nahtlosigkeitsparagrafen. Der zieht aber im Prinzip nur dann, wenn man länger als 6 Monate krank ist. Gut, das ist bei mir eigentlich der Fall. Jetzt habe ich einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt. Und wenn die Rentenversicherung mir diesen Antrag ablehnen wird, dann stehe ich im Prinzip mehr oder weniger vor dem Nichts, weil ich dann kein Arbeitslosengeld mehr bekommen habe. Dann ist es überhaupt erstmal schwierig, die Anträge überhaupt zu stellen, weil wie beim Hauptmann von Köpenick, hat man das Dokument nicht, kriegt man das nicht, und kriegt man das nicht, hat man das nicht. Und ich habe regelmäßig die Situation, ich musste jetzt mein Krankengeld neu beantragen, da brauche ich unbedingt dringend ein Dokument vom Arbeitsamt. Das habe ich im Prinzip erst 3 Tage nach Auslauf meines ALGs bekommen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert. Und deswegen bin ich heute hier, weil im Prinzip die Situation für mich inzwischen einfach so verfahren ist, dass ich mir gedacht habe, nee, da muss was passieren. Es braucht einfach eine Initiative von betroffenen Bürgern einerseits, andererseits auch von engagierten Bürgern, die im Prinzip sich, ich nenne es jetzt mal so, gegen die Behördenwillkür oder ich nenne es sogar Behördenschikane einsetzen. Das Problem ist ja im Prinzip leider auch, hört man ja immer wieder so in den Medien, Armut hier in Deutschland gibt's doch gar nicht, unserer Wirtschaft geht's doch so gut, es gibt doch so viele Arbeitsplätze. Das Problem ist halt eben nur, dass Leute über 50 und eben Langzeitarbeitslose einfach ausgegrenzt, ausgeschlossen werden. Die kriegen einfach keine Arbeitsplätze. Das ist die Erfahrung, die ich leider in den letzten 3 Jahren auch an mir selber machen musste. Das ist einfach so. Also für mich ist der Arbeitsmarkt ohnehin abgefahren. Ich kann mir inzwischen auch tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vorstellen zu arbeiten. Ich bin weder belastbar, noch kann ich mit Druck und Stress umgehen. Also kann man eigentlich vergessen. Ich kann keine Arbeit mehr kriegen aus gesundheitlichen Gründen. Und wie gesagt, ich suche einfach Menschen, nicht nur denen es genauso geht wie mir, sondern die vielleicht tatsächlich noch ganz normal arbeiten, die aber zum Beispiel aufgrund ihrer Berufstätigkeit Erfahrung mit der Sozialbürokratie haben, die sich in den Sozialgesetzbüchern auskennen und die uns da, so würde ich mich freuen, unterstützen könnten. Unser Gründungstreffen ist am 20. April, das ist ein Montag, um 19 Uhr im Stadtteilbüro Bockenheim in der Leipziger Straße 91. Das ist unmittelbar neben dem Access, ist also einfach zu finden ist.
Ich habe eine Frage. Es geht also jetzt streng genommen, geht es jetzt um Sozialämter oder geht es auch um andere Behörden, wie zum Beispiel ein Ordnungsamt? Auf welche Behörden ist es begrenzt, auf Behörden, oder geht es prinzipiell um Behördenwillkür?
Sagen wir so, mein Fokus richtet sich zugegebenermaßen zunächst mal auf die Sozialbehörden, also Arbeitsamt in dem Sinne, das ist ja das mit dem Arbeitslosengeld 1, was ich theoretisch momentan noch bekomme. Natürlich schon auch die Jobcenter. Die Jobcenter ist die, die quasi das Arbeitslosengeld 2 im Bildschaltungsjargon auch Hartz IV verbrechen. Und natürlich, mein Problem ist, ich habe im Prinzip Probleme mit zwei Behörden. Ich habe Probleme einerseits mit dem Arbeitsamt und ich habe aber auch Probleme ganz stark mit der Rentenversicherung. Also natürlich geht es im Prinzip für mich auch um die Rentenversicherung. Ordnungsamt zugegebenermaßen ist für mich jetzt also eher sekundär, weil ich jetzt damit nicht so sehr die Berührungspunkte habe.
Ich habe halt nur im Laufe meines Lebens halt oft Menschen kennengelernt, die mit irgendwelchen Behörden Probleme hatten massiv, die letztendlich dann richtig aus ihrem Bereich rausgemobbt worden sind, sei es auch Gesundheitsamt oder auch aus Brandschutzgründen, also wirklich Behörden können aus den unterschiedlichsten Gründen heraus an Menschen herantreten und sagen, das und das ist aus diesen Gründen nicht erlaubt, stellen Sie das ein, zahlen Sie eine Strafe etc. pp. Und die Möglichkeiten sind echt mannigfaltig. Und von daher, einfach so von meinem Gefühl heraus, könnte ich mir vorstellen, dass das viele Leute diese Erfahrung sammeln und wirklich auch von der Behördenwillkür, wenn man sie einmal erlebt hat, doch ziemlich entsetzt ist, weil man denkt, man lebt ja in einem Rechtsstaat. Und von daher könnte ich mir halt vorstellen, dass es doch auf breites Interesse stößt eigentlich. Behördenwillkür auch im weiteren Sinne. Vielleicht wollt ihr es auch ein bisschen ausweiten. Genau.
Müssen wir mal schauen, da habe ich jetzt so ehrlich gesagt noch gar nicht dran gedacht, obwohl du natürlich recht hast, weil ich habe ja im Prinzip, meine Initiative wird oder soll heißen Initiative für Solidarität gegen Behördenschikane und gesellschaftlich-soziale Ausgrenzung. Also ich habe tatsächlich nicht explizit Sozialbehörden geschrieben, das ist richtig, wobei mir ist zugegebenermaßen schon, ich die Sozialbehörden im Fokus habe, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Ausgrenzung und Leistungsverweigerung in diesem Lande ist. Gesundheitsamt passt da sehr wohl durchaus rein, weil mit Gesundheitskram kann ich aus meiner Erfahrung auch quasi schon einen Roman schreiben, habe ich tierisch Ärger gehabt vor 2-3 Jahren. Passt also durchaus mit rein. Wie gesagt, Ordnungsamt, naja, müssen wir halt mal gucken.
Mir kam gerade rein spontan als Name gegen soziale und ökonomische oder wirtschaftliche Ausgrenzung, weil es geht auch oft um kleine Unternehmen, um kleine Betriebe, die gegenüber großen Konzernen, über Behörden einfach auch aus dem Markt gedrängt werden, weil ich teilweise mitbekommen habe. Und na gut, aber
weites Feld. Müssen wir halt mal schauen, ob das dann nicht mal in den Rahmen springen würde, weil ich möchte ja schon die Sozialbürokratie im Fokus behalten. Aber klar, kann man ja gucken.
Das. Ja, und ich habe jetzt noch mal zum Schluss vielleicht noch mal einen kleinen Punkt, weil wir haben jetzt noch 2 Minuten und dann geht's auch hier schon direkt weiter mit Virusmusik. Und zwar muss ich noch mal einen großen Gruß an Harald Rein richten. Das haben wir Leute heute leider nicht mehr geschafft. Das hätte eigentlich wunderbar auch noch hier in die Sendung gepasst. Und zwar hat er uns eine E-Mail geschickt. Die lese ich jetzt einfach mal so vor und ich hoffe, dass wir einfach das nochmal ein bisschen nachholen, vielleicht in der nächsten Sendung. Die lese ich jetzt einfach mal vor. Seit etwa einem Jahr besteht in Frankfurt das Rhein-Main-Bündnis. Aufrecht bestehen. Es ist der regionale Ableger eines bundesweiten Aktionsnetzwerkes von Erwerbslosengruppen. Wir wehren uns natürlich gegen sämtliche Auswirkungen von Hartz IV, insbesondere aber auch gegen ein neues Gesetz zur Rechtsvereinfachung, das in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Im Oktober letzten Jahres haben wir eine Aktion im Jobcenter durchgeführt, mit dem Ziel, auf mittlerweile geschaffene Sonderrechtszonen in den einzelnen Jobcenter hinzuweisen. Am 16.04. wird es einen zweiten Aktionstag geben. Da wollen wir unser Motto 10 Jahre Hartz IV ist genug, oder sind genug, besser gesagt in dem Fall, eine symbolische Belagerung der SPD-Zentrale durchführen. Eine Art Straßenfest wird direkt vor dem SPD-Gebäude stattfinden mit Beiträgen, Kultur und etc. Genau, das wird also am 16.04. Dort stattfinden. Jetzt wohl nochmal die Elke was dazu sagen.
Ja, ich hoffe, ich nehme dir es jetzt nicht vorweg. Du musst natürlich sagen, wo die SPD-Zentrale ist. Und zwar ist es galanterweise Fischerfeldstraße 10-12 zwischen Arbeitsamt und eben SPD-Zentrale.
Genau. Ja, und dann, das war es eigentlich schon mit unserer Sendung für heute, denn es ist schon wieder so rum, dass hier die Zeit einfach verfliegt und hier gleich schon auch Virusmusik hinter uns steht. Nächste Woche, das ABS-Magazin wird leider ausfallen, denn Musikmesse gibt es nächste Woche und Radio X wird natürlich vor Ort sein und die ganze Zeit davon berichten. Wir haben jetzt noch viel Spaß mit Virusmusik und nicht zu vergessen absmagazin.de und wir sagen alle Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Zu bremsen.
ABS-Magazin.